Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik-Podcast. Auch heute wieder mit dabei Andreas. Moin Moin.
Servus Tobias, hi.
Heute ist bei uns im Podcast ein Gast. Wir haben mal zurückgeschaut. Folge 122 war das, fast 4 Jahre her. Hat uns damals ein bisschen was zu Robotics in der Logistik erzählt, war noch relativ frisch in dem Feld und ich freue mich sehr, dass du heute Abend hier bist und uns ein kleines Update dazu gibst. Guten Abend, Viktor.
Hallo Tobias, hallo Andreas, ja, freut mich zurück zu sein. 4 Jahre, eine Wahnsinnszeit, oder? Das fühlt sich an wie 10 oder so.
Was alles passiert ist seitdem, ne?
Ja, oder? Ich habe auch reingeguckt. Wahnsinn.
Ja. Insofern cool, dass du die Zeit genommen hast, mal zu uns zu kommen, ein Update zu geben. Genau darum soll es nämlich auch heute gehen, so ein Update zu Robotics und Automation in der Logistik. Wer beschämenderweise die Folge vor 4 Jahren noch nicht gehört hat, weil er dich vielleicht noch nicht kannte, uns noch nicht kannte. Vielleicht magst du dich einmal noch ganz kurz vorstellen, wer du bist und was du treibst.
Ja, sehr gerne. Also vielen Dank nochmal für die Kurzvorstellung und die Einführung und die Einladung natürlich. Und ich bin Viktor, Geschäftsführer von Vaku Robotics, habe das Unternehmen 2019 gegründet und wir machen eigentlich Software für Wartung und Instandhaltung inzwischen. Ich komme vorher von Zalando, habe dort die Robotik eingeführt, Robotik geleitet für 2 Jahre, aber das ist jetzt inzwischen 6 Jahre her, ne? Und davor habe ich ein Unternehmen, mein erstes Unternehmen gegründet und verkauft. Das war eher im Bereich IoT und Green Tech. Und ja, inzwischen haben wir uns gemausert zu einem guten Software-Player eigentlich in dem Feld, genau.
Ja, du hattest ja vor 4 Jahren so ein bisschen die Einführung mit uns in das Thema gemacht, da sehr viel gezeigt, was Robotik an der Stelle schon kann in 4 Jahren. Wenn du heute drauf schaust, wo sind bei Vaku, wo sind deine Schwerpunkte, vielleicht auch im Vergleich zu damals?
Ja, das ist eine ganz spannende Reise. Also tatsächlich habe ich ja bei Zalando angefangen, Robotikprojekte umzusetzen und habe dort oft gesehen, dass die passenden Kennzahlen fehlen. Ja, und das war das Thema, ne, zum einen Auswahl von Systemen, das machen wir auch immer noch im Bereich Consulting, aber vor allem auch, wenn es darum geht, die Performance zu bringen, wenn die Geräte installiert werden. Ne? Es gibt zwar immer auf den Messen die super shiny Videos und dann funktioniert alles ganz flüssig und ganz problemlos und schnell. Und wenn man dann mit den Leuten redet, dann ist es noch viel problemloser. Aber wenn dann die Geräte tatsächlich auf dem Shopfloor landen, dann ist es halt doch so, dass dass es zu Problemen kommt. Also, und es gibt nicht wenige gescheiterte Projekte, das muss man auch sagen. Vielleicht so die Learnings, ne, auch der letzten 4 Jahre, wenn man so zurückkommt, dann ist es schwieriger, als vielleicht manche sich erhofft oder gedacht haben, die Projekte richtig ans Laufen zu bringen. Ne? Und mit Vaku haben wir eigentlich angefangen, erst so mit Analytics, ne, die richtigen KPIs überhaupt zu liefern, um zu beurteilen, was muss ich denn tun, um hier die richtige Leistung rauszubringen. Und im nächsten Schritt haben wir dann gemerkt, Analytics reicht nicht. Wir müssen konkrete Anweisungen, Step-by-Step-Guides sozusagen geben. Wenn jetzt beispielsweise ein Sensor verschmutzt ist, dann muss der gereinigt werden. Dann muss eine bestimmte Person eine Anweisung aufs Handy kriegen. Bitte geh zu Roboter 3 und guck dir mal den Vordersensor an und nimm dir ein trockenes Tuch und reinige den. Ne? Und das ist das, was wir gebaut haben mit Vaku in der Zwischenzeit. Also wir sind von Analytics ausgegangen, haben eigentlich ein komplettes Instandhaltungstool gebaut, weil sozusagen zu der präventiven Wartung oder auch die Entstörung kam. Und dann war sozusagen, okay, jetzt ist ein Gabelstapler in einen Sensor gefahren. Ja, das passiert auch häufiger, als man es vielleicht wahrhaben möchte. Und dann muss ja ausgetauscht werden. Haben wir den Sensor auf Lager, ja oder nein? Ja, und daraus ist eben das komplette datenbasierte Instandhaltungsmanagement entstanden, was inzwischen auch in der Automatisierung oder generell auch im Produktionsumfeld genutzt wird, sowohl von den Herstellern als auch von Endkunden. Ne? Also ein großer Kunde beispielsweise ist GXO mit diesem riesengroßen Lager von Tchibo dort in Bremen. Und das ist natürlich eine beeindruckende Site, wo ein Team von über 30 Leuten, da die Instandhaltung in Schuss hält. Ja.
Ja, und da unterstützt ihr, um das Know-how systemisch verfügbar zu machen. Als wir uns damals kennengelernt haben, Hattest du oder hattet ihr eine Plattform gebaut, wo man sich so zwischen verschiedenen Robotern und Systemen orientieren konnte? Das war die Zeit, als richtig viel angeboten wurde auf einmal aus einem Feld, wo sich wenige gut auskannten. Wie ist denn deine Einschätzung über die 4 Jahre? Wo stehen wir heute, was Automatisierungslösungen angeht, wenn du es jemandem erklären musst, der bisher sich überhaupt nicht mit beschäftigt hat? Wie würdest du das clustern?
Also generell würde ich sagen, dass erstmal die Bereiche sehr stark verschwimmen, ne? Also klassische Automatisierung, Shuttle, ASRS, also so diese Cube Storage Geschichten wie AutoStore, das kennt jeder, ne? Das ist im Prinzip nichts Innovatives mehr, sondern das ist sozusagen, wird am laufenden Band ja auch gebaut. Das sind ja auch kleine mobile Roboter, die da oben drauf fahren, ne? Und dann gibt es immer mehr Systeme, die so genau dazwischen sind. Beispielsweise gibt es eine Firma Exotec und so, also aus Frankreich, wo die auch mobile Roboter haben, die auf dem Boden fahren, aber dann auch diese Regale hochklettern können. Und so sind diese Grenzen sehr verschwimmen, ne? Und gleichzeitig findet eine Professionalisierung statt, auch was so Transportroboter und sowas angeht. So dass einfach Projekte ausgerollt werden. Ne? Es ist aus diesem Pilotstadium raus, auch ein bisschen vielleicht aus der Euphorie raus. Ne? Die Wachstumszahlen wurden auch ein bisschen nach unten korrigiert. Heißt so, die Euphorie, die Anfang da war, und der Optimismus ist, glaube ich, auch raus. Und das geht jetzt, jetzt einfach, wenn man ein Projekt macht, was ist die beste Lösung? Ja? Was bietet ein ROI, sicherlich auch zukunftsgerecht aufzustellen? Und da haben wir immer noch mit lotsofbots.com eine Vergleichsseite, die dort einen guten Überblick gibt. Aber man muss ehrlicherweise sagen, es gibt auch inzwischen andere Vergleichsseiten und die sind da weniger, ja, haben dann weniger ein Alleinstellungsmerkmal, wenn es rein um den Vergleich geht. Wo wir natürlich schon einen Vorteil haben, ist, weil wir Instandhaltungssoftware auch für viele, viele Robotersysteme machen oder Automatisierungslösungen. Wissen wir denn auch schon vielleicht noch ein bisschen mehr, welche Systeme wie performant sind, welche vielleicht auch ein bisschen fehleranfälliger sind als andere. Und wir sind ja sehr nah dran am Integratorenmarkt, weil das auch eine unserer Kundensegmente ist, an die wir verkaufen. Ne?
Okay, cool. Jetzt ist ja gerade, ja, in den letzten Monaten, im letzten Jahr, ist ja gerade das Thema Humanoide in der Logistik in so einem Hype-Thema, will ich es jetzt nicht nennen, aber
Ja.
es wurde schon an vielen Stellen thematisiert. Was ist deine Einschätzung dazu, gerade wo du sagst, dass die bei GXO was, glaube ich, durch die Regale klettern? Wie ist da der Stand?
Ja, also das ist auch ein sehr zwiespältiges Thema. Genau, ne? Also es lässt sich so grob unterscheiden, dass die meisten Personen in dem Robotikmarkt die Humanoiden für eine Blase halten, was da auftritt. Ja, also dass das noch viele, viele Jahre weit weg ist, irgendwo zwischen 5 bis 20 Jahre vielleicht, dass man das irgendwo produktiv einsetzt. Also 5 sind da eher noch die optimistischen Prognosen, logischerweise. Und auf der anderen Seite gibt es die Hersteller selbst, die Humanoide in den Markt liefern. Ja? Und das ist experimentell, da ist sich jeder darüber einig. Ne? Aber natürlich sagen die, ja, okay, es gibt erste Piloten im Produktionsumfeld. Du hattest ja GXO gesagt, es gibt bei irgendwo Mercedes einzelne Projekte, wo mal ein oder zwei rumfahren. Und man muss sagen, ich war auch in China, habe dort die Roboterhersteller mir selbst angeguckt, ne, noch Anfang letzten Jahres. Und da war das humanoide Thema noch gar nicht so weit, ne? Aber ich habe einen der führenden Hersteller da mir angeguckt, Unitree. Und die haben letztes Jahr 5000 Roboter ausgeliefert. Ne? Das ist zum einen eine große Zahl, zum anderen eine kleine Zahl, je nachdem, wie man es halt vergleicht. Ne? Eine große Zahl für einen Roboterhersteller, weil die meisten AGV-Hersteller weit weniger ausliefern, ne, an Technologie. Man muss aber beachten, das ist meistens an Universitäten. Ne? Das ist jetzt kein produktives System. Wenn man sich den, man kann den kaufen online für 20.000 Euro und dann hat man den, kriegt den nach Hause geliefert und dann wird man feststellen, der kann laufen, der kann auch Treppen steigen, aber sonst kann er eigentlich nichts Sinnvolles. Also das ist sozusagen noch relativ weit weg und die paar Sachen, die er kann, kann er auch nicht stabil. Ne? Also das ist so die große Herausforderung, das auch auf so einem Industrial Scale hinzukriegen. Und jetzt ist halt ja auch zum Beispiel Tesla sehr, sehr bullisch auf dem Thema. Ja, also das heißt, die ja, setzen eigentlich auf diese Humanoiden als als die nächste große Technologie. Jetzt kennt man Tesla, ne? Ich sage nur Full Self Driving. Das kennt auch jeder, dass das halt seit 10 Jahren immer nächstes Jahr kommt, so ungefähr, ne? Und jetzt inzwischen kommt es auch so einigermaßen. Also es gibt schon ja selbstfahrende Tesla. Auch in Deutschland kann man sie ja schon Probe fahren. Und das zeigt aber im Prinzip auch die Industrie, ne? Also sagen so dieses, wir sind da oder wir machen es nächstes Jahr und haben Ende des Jahres vielleicht 1.000 Geräte ausgeliefert und die machen ganz wunderbare Sachen hinzu. Das dauert noch 20 Jahre, ne? Und ich würde sagen, die Zukunft kennt niemand so richtig, ne? Also das ist auch mit der KI-Entwicklung ja ganz eng verknüpft. Und ich habe letztens einen Artikel dazu geschrieben, den man auf LinkedIn vielleicht auch nachlesen kann, wo ich sehr tief reingegangen bin. Und da habe ich meine persönliche Einschätzung gesagt, dass vielleicht so in 3 Jahren tatsächlich produktive Systeme im industriellen oder Logistikumeinsatz zu finden sein werden. Das wäre so meine Hypothese.
Den packen wir natürlich in die Shownotes, ne? Also der suchen wir uns.
Ja, wir hören 3 Jahre, ja.
Und in 3 Jahren sprechen wir uns dann genau wieder. Das ist
Genau.
unser Abstand. Vielleicht als Ergänzung, man hat ja doch schon also nagel mich nicht fest, verklag mich bitte nicht, aber ich meine, bei Amazon sind so eine Abart, so eine Formabart, ist das falsche Wort, eine Form von Humanoiden im Einsatz. Und ich meine, dass das Otto in Hamburg auch irgendwas, aber das sind sensationell einfache Tätigkeiten. Also die räumen ein paar Kisten weg. Oder irgend sowas, aber es ist noch nicht wirklich das, was man glaubt, was bei den Humanoiden mal funktionieren könnte, ne?
Ja, okay, also das ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Ne? Was ist ein Humanoide eigentlich? Also die Idee, die ja geweckt wird mit den meisten Unternehmen, die da draußen sind und Humanoide anbieten, das sind ja menschenähnliche Roboter. Ne? Die haben zwei Beine, die haben zwei Arme, die haben einen Kopf und sehen aus wie ein Mensch. Die sind mal kleiner, mal größer, aber im Großen und Ganzen ist das vielleicht, was die meisten Menschen sich darunter vorstellen. Die gibt es noch nicht im produktiven Einsatz. Dann gibt es mobile Manipulatoren. Ne? Also du hast einen fahrenden Roboter und packst im Prinzip einen Roboterarm drauf. Die gibt es im produktiven Einsatz, auch im industriellen Einsatz, auf jeden Fall. Ne? Und was du ansprichst mit Amazon oder Otto, ne, das ist ja von Boston Dynamics, das Stretch-System, was zum Beispiel Boxen aus Containern entlädt. Ne? Das funktioniert mit Sicherheit im industriellen Maßstab. Ne? Also so dieses Boxentladen gibt es ja auch mehr als eine Lösung am Markt. Und da würde ich sagen, das beschreibt ziemlich gut die technischen Möglichkeiten aktuell. Ne? Also sozusagen einen sehr klar definierten Einsatzzweck. Also klar definiert ist natürlich auch, ne, Kisten aus dem Container rausstapeln, ist jetzt gar nicht so klar definiert, weil die Kisten oder die Pakete sehr unterschiedliche Formen haben können. Aber da ist sozusagen, denn wo es interessant wird, ne, dürfen die kaputt sein, müssen die alle die gleiche Form haben, dürfen die irgendwie verklemmt sein oder müssen die alle reingestapelt sein gerade. Und das ist so, sage ich mal, da, wo man sich jetzt heute so dran entlanghangelt, wie unstrukturiert da diese Umgebung sein darf, ne? Wenn ich vielleicht mal einen Einwurf machen darf, zum Beispiel, na, einer unserer Kunden ist Dexory Robotics, die haben so Warehouse-Scanning-Roboter, ne? Also das ist im Prinzip wie so ein Roboter, der durch die Regalreihen fährt und dann einfach eine Inventur macht. Was ist da, wie viel ist weg und so weiter bei IKEA, bei allen möglichen Firmen, die haben 160 Millionen jetzt geraced, ne, und sind wahnsinnig schnell am Wachsen, ne? Und die nutzen unsere Software eben für ihr Service-Management und da sieht man, dass solche Firmen, die eine ganz enge Nische eigentlich besetzen, extrem erfolgreich sind. Ne? Also die vervierfachen sich im Prinzip in jedem Jahr, ne, von der installierten Basis. Und das ist das, wo eigentlich der Blick viel mehr hingehen sollte, ne? Weil das wirklich gut lösbar ist. Und diese Humanoide ist im Prinzip so eine Art Traum, der auch verkauft wird, dass ich sage, ich habe hier ein Robotersystem, das kann alles. Ja, da brauchst du einfach, da brauchst du dann keine Menschen mehr. Aber davon sind wir tatsächlich noch eine ganze Ecke weit entfernt, ja.
Okay, ja, also dieser Traum schafft es halt auf die, sag ich mal, auf die Schlagzeilen oder in die Schlagzeilen, auf die Titelseiten von der Time oder was auch immer. Jetzt bist du in dem Automatisierungsthema extrem tief drin, hast eine gute Übersicht. Gibt es denn etwas stärker verborgene Entwicklungen der letzten 1, 2, 3 Jahre, wo du sagst, die wären eigentlich viel interessanter? Also vielleicht ist eins davon diese Nische, die du gerade angesprochen hast, aber gibt es noch mehr, wo du sagst, das ist eigentlich das, was auf der Schlagzeile landen sollte, aber dann ist es wieder der humanoide Roboter. Also gibt's noch andere wichtige Punkte?
Also es gibt natürlich dieses ganze Thema, vielleicht auch Robotik allgemein hat halt spezielle Anwendungen. Ne? Also das sind zum Beispiel Sortierroboter, da kann man unheimlich gut Business Cases draus bauen. Transportrobotik, da kann man auch sehr gut Dinge umsetzen. Einfach das ist das, wo ich sage, wir sind aus dieser Hype-Phase raus. Man sagt, jetzt kommt das riesen nächste große Ding und das ist der Heilsbringer. Das ist, glaube ich, weg, ne? Sondern das ist tatsächlich die harte Arbeit, die Sachen ins Feld zu bringen. Ne? Und das sehen wir auch mit eben VacuCare. Das, wenn man jetzt beispielsweise ein Robotersystem installiert, dann geht es ja eigentlich um so Fragen, okay, ich baue das jetzt hin, wer kümmert sich da dann darum? Wer sind die Wissensträger? Sind die nächstes Jahr auch noch da? Und wenn die Person weg ist, wer kümmert sich denn darum? Ja, das sind wirklich so knallharte Dinge, wo die Firmen sich aber auch viel abmühen, ja. Also wenn man jetzt eben beispielsweise, also da kenne ich mich jetzt gut aus, ne, Excel-basierte Instandhaltung macht oder gar kein Instandhaltungsmanagement in dem Sinne macht, weil man sagt, okay, ich weiß das alles und wenn irgendwas kaputt geht, dann schaue ich mal, wie ich das irgendwie handle, dann werde ich die Systeme nicht ans Laufen kriegen. Ne? Dann kriege ich die Performance nicht raus, egal ob das eine Automatisierung eine normale ist oder ob das ein Roboter ist. Ne? Und das ist, glaube ich, auch was ganz wichtig ist für die Unternehmen, was wir sehen, sagen, okay, wir gehen sehr fokussiert vor, wir strukturiert setzen wir die Cases um, aber ziehen auch die Infrastruktur, die das begleitet nach, da spreche ich nicht nur jetzt von Instandhaltungsmanagement, sondern auch beispielsweise ein Warehouse-Management oder System, ja, Lagerhaltungssystem. Da gibt es ja immer noch Unternehmen, die auf sehr, sehr veralteten Software-Stacks da arbeiten, die keine vernünftigen Schnittstellen bieten. Ja, und dann, wie willst du da Automatisierung vernünftig einbinden? Ne? Und da ist, glaube ich, sehr viel Grundlagenarbeit dran und ich hatte das ja erwähnt, also da gibt es auch viel Ernüchterung. Ich kenne viele Projekte, ne, ich kann da natürlich keine Namen nennen, da wurden Roboter gekauft, Roboterflotten von locker 50, 100 Roboter im Wert von mehreren Millionen, ja, und die stehen jetzt da rum, ja, da gibt es ein ganz wunderbares Potenzial für einen Zweitmarkt, aber das wird halt nicht so richtig ausgeschöpft, weil es auch immer so ein bisschen peinlich ist oder also brüstet sich niemand gerne zu sagen, ich habe hier leider ein Projekt, was nicht funktioniert hat. Also das ist so der aktuelle Stand. Natürlich gibt es, wenn man jetzt nach vorne guckt, ganz viel Potenzial. Ne? Also der Markt der Robotik und vielleicht so, das ist ja das so Thema Physical AI, wenn man jetzt irgendeine Nvidia-Präsentation dort sich anschaut, dann geht es immer im Physical AI und da gibt es eine ganze Reihe von Startups, die alle so Grundlagen-Software entwickeln. Ja, also das heißt im Prinzip eine Software, die du auf ein beliebiges Gerät draufspielen kannst, auf die Hardware, auf einen Humanoiden beispielsweise, ja, um auf das Beispiel zurückzukommen, der ist ja erstmal dumm, der kann nichts, habe ich ja gesagt. Und du bestellst das, der kann laufen, aber der kann nichts machen, den kannst du nichts sagen, kann gar nichts. Und jetzt geht es ja darum, dem das Brain zu geben, ne, dass du dem sagst, hier, räum mal meine Küche auf. Und da gibt es einen Riesenhype, da fließen zig Milliarden rein. Ja. Also die Unternehmen werden bewertet, mit immer mehreren Milliarden. Also in Deutschland ist beispielsweise Neura so ein prominentes Beispiel, ne, mit dem David Reger, der diese neue Art vertritt, oder C-React aus Deutschland auch, sehr, sehr stark wachsen, sehr viele Installationen auch. Ne? Und die schaffen es halt, okay, die Objekterkennung zu realisieren und daraus dann Handlungen zu generieren. Und das relativ unabhängig von der Hardware. Das ist ein Roboterarm oder ein Humanoider. Und das nennt sich dann VLM, Vision Language Action Model. Das ist sozusagen so diese KI, die da drunter steckt. Die hat Google irgendwann mal erfunden, sage ich mal, oder entwickelt. Und da fließt sehr, sehr viel Geld rein. Und jetzt ist natürlich die große Frage, die sich alle stellen. Ja, führt das dazu, dass wir jetzt auf einmal einen riesen Boom kriegen an Robotern, dass wir jetzt nicht mehr so über 10-20% Wachstum nachdenken, sondern um 100% Wachstumsraten, ja, eine Verdopplung des Marktes jedes Jahr hinkriegen oder noch mehr. Ja, und das Venture Capital, ne, und das ganze Kapital, was da reinfliegt, sagt, ja, das wird das, was passiert. Und wird das jetzt passieren? Man weiß es nicht. Das ist halt die Zukunft. Ne? Das ist wie autonomes Fahren. Irgendwann wird es sicherlich passieren, aber ob das jetzt in 2 Jahren oder in 10 Jahren ist, oder ne, sicher viele Dinge gehen ja jetzt schon viel besser. Ne? Also C-React ist ein gutes Beispiel. Die sind auf einem Wahnsinnswachstumspfad. Die haben hunderte oder sind jetzt sicherlich über die 100 hinaus an Robotern. Ne? Und die sind, ich weiß nicht, wann die gegründet werden, vielleicht vor 2-3 Jahren. Ne? Also die sind sehr gut unterwegs.
Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, dass das so ein gewisses Hype-Thema ist, viel Venture Capital da drin ist. Was wäre denn aus deiner Sicht nachhaltig, damit das als Erfolg dann also am Ende auch wirklich verbucht werden kann und nicht so, wie du es gerade sagst, dann also irgendwo die Roboterbanden im dunklen Raum stehen und vor sich hinschimmeln, beziehungsweise nicht auf den Zweitmarkt dürfen, weil man sich nicht eingestehen möchte. Was ist da deine Einschätzung vom nachhaltigen Erfolg?
Das ist eine saubere Arbeit in der Projektplanung, ne? Also das ist ein bisschen langweilig, glaube ich, ne? So, aber das ist am Ende das, was den Erfolg ausmacht. Ich hatte das ja gesagt, so wie wir angefangen haben, ne, erstmal die richtigen KPIs zu liefern, zu sagen, okay, was musst du denn machen, um deinen spezifischen Prozess jetzt hier ans Laufen zu kriegen. Ja, du hast jetzt hier dir 10 Roboter gekauft, die funktionieren nicht, weil sie nicht die Leistung bringen, die dir in den Business-Kanal reingeschrieben hast, die vielleicht auch der Hersteller dir verkauft hat. Was kannst du jetzt ganz konkret machen? Ja, und da sind wir ja ausgegangen und haben eben diese Software ja auch entlang dieser Bedürfnisse entwickelt. Und da sind natürlich die Hersteller genauso in der Pflicht. Also das ist ja, deswegen verkaufen wir beispielsweise an Hersteller und die Nutzer, weil die Hersteller genauso ganz oft da kein gutes Management haben, was so ihre Geräteflotten draußen angeht, weil die natürlich Geräte verkaufen müssen. Danach werden die bezahlt, ja. Und dann leidet der Aftersales halt manchmal daran, ne? Und da haben wir ganz viel Automatisierung. Ist jetzt ein Thema, ne? Ein anderes ist eben, dass auch der Fokus von den Unternehmen eben sehr stark in solche Hype-Themen reingeht, zu sagen, okay, wir wollen jetzt auch Humanoide, lass uns mal einen Piloten da machen und so, weil das halt sich gut verkauft. Ja? Das sind Nachrichten, die interessant sind. Aber manchmal, also, ne, und deswegen ist es ja auch eigentlich eine gesunde Entwicklung, dass es so ein bisschen die Luft raus ist im Sinne von, AGV, AMR, so mobile Roboter, das ist ja gar nicht mehr sexy. Ne? Als wir vor 4 Jahren gesprochen haben, da war das richtig sexy eigentlich. Da war AMR, mobile Roboter und alle haben das über die Logimat gelaufen und an jedem Stand gab es irgendwie neue Geräte, gab es da irgendwelche Use Cases und so. Ne? Und das war ein richtiger Hype. So, ne? Und jetzt haben wir halt den Humanoid-Hype und ich denke mal, wenn wir jetzt dieses Jahr über die Logimat laufen, dann wird man einige Stände sehen, wo da irgendwelche Geräte rumstehen, die vielleicht auch ein bisschen was machen, ne, weil das dann halt wieder so sexy ist und dann wird dann aber am Ende ein Stück Fördertechnik verkauft, weil das halt dann doch die bessere Wahl ist. Das kann passieren, sage ich mal. Und ist auch, glaube ich, okay. Ich glaube, was vielleicht noch so ein anderes Thema ist, ist, dass doch auch oft auch sehr viel Zurückhaltung ist, wenn es um Automatisierung geht. Ne? Also es wird dann gerechnet und wenn es ungefähr gleich ist, dann sagt man, ja, es ist vielleicht doch die sichere Variante, dann bauen wir halt wieder ein manuelles Lager. Weil das haben wir schon immer gemacht und das funktioniert und jetzt von dem Business Case, da gehen wir kein Risiko ein. Ne? Und da ist vielleicht auch ist besser, so ein bisschen visionärer ranzugehen und zu sagen, okay, wir wollen hier langfristig eine Automatisierungsstrategie umsetzen und Stück für Stück eben auch implementieren. Und man muss sagen, es gibt ja viele Unternehmen, die das auch sehr erfolgreich machen. Ne? Es gibt auch einige Unternehmen, die das nicht so auf dem Schirm haben. Ne? Und das gibt halt alle. Genau. Aber ich glaube vielleicht, um das nochmal kurz zu sagen, ich glaube, nicht so sehr auf den Hype gucken, ne, weil ich die Humanoid-Blase, die wird platzen, mit Sicherheit. Ja, ja.
Mhm. Okay. Also man könnte sagen, es kommt drauf an, ne, die klassische Antwort. Aber es ist schon rauszuhören, dass, sag mal, die Vernunft und die Berechnung und der ROI Und die tatsächliche Implementierung, die erfolgreiche Implementierung, das sind eigentlich die Kernpunkte, ne? Und ja, nicht so sehr, wie du sagst, ich bestelle dann eben 20 Roboter, weil der Vertriebler sagt, je größer die Flotte, desto besser funktioniert das System oder so, ne? Das,
ja. Also und du hattest ja zum Beispiel, ne, aber das ist ja das Spannende, so, ne? Jetzt unterhalten wir uns über Humanoids und dann steht es in den Shownotes, da haben wir uns über Humanoids unterhalten, weil das die Klicks sieht. Und weil das die Klicks sieht, berichtet man drüber, ne? Und weil man drüber berichtet, dann interessiert es die Leute. Das ist so ein Cycle, den alle mit anfeuern, der aber eigentlich im Prinzip so ein Stück weit auch ungesund ist, ne? Aber jeder macht halt irgendwie mit. Das ist so ein gewisses Phänomen, ne?
Es funktioniert halt, weil es was Neues ist, ne? Wenn wir jetzt sagen würden, Regale haben sich bewährt, dann ja, kommt die These nicht an, aber vielleicht ist es ja genau der richtige Weg, den humanoiden Roboter so zu betiteln und dann aber so zu bewerten, wie du es jetzt magst, um einfach mal ein diverseres Bild zu geben, außer nur zu sagen, ist alles super. Ne? So.
Ja, und vielleicht, ne, auch noch dazu, Tobias, ne, du hast ja gesagt, hey, guck mal hier, der DHL oder so, der hat diesen Stretch-Roboter, der da reinfährt, ne? Der ist ja von Boston Dynamics. Also ich würde sehr viel darauf wetten, dass das kein Business Case ist, wo am Ende überhaupt eine ROI rauskommt. Ne? Also ich lehne mich weit aus dem Fenster, aber Stretch ist sehr teuer, ne? Also der Boston Dynamics ist eine sehr teure Technologie, ne? Da muss man schon optimale Voraussetzungen haben, damit das fliegt, das Ding. Ne? Und das ist sehr, sehr herausfordernd, das auch zum Fliegen zu bringen. Da gibt's Sachen, die halt nicht so shiny sind, nicht so fancy aussehen oder so diese Roboterhunde oder so, ne? Die hat der Boston Dynamics auch. Da gibt es sicher gute Anwendungsfälle, ne? Ich möchte das gar nicht sagen. Das ist ja auch eine gute Firma, ne? Sehr technologisch kompetent. Aber da wird auch sehr viel der Hype um die Firma mitverkauft, weil man dann halt sagt, ja cool, dann habe ich jetzt hier so einen Roboter von den führenden Hersteller. Aber sowas eben wie dieses Inventur, das ist halt nicht ganz so sexy. Ah, sieht auch nicht ganz so cool aus, aber das ist garantiert ein Business Case, der fliegt. Sonst würden die nicht jedes Jahr vervierfachen. Ne? Und das ist, glaube ich, so den Fokus darauf zu legen, okay, wo sind denn die Wachstumscases? Welche Anlagen fliegen, ne? Oder welche Business Cases kann man eigentlich gut umsetzen? Ne?
Was lohnt sich dann, ne? Ja.
Ja.
Du bist auch viel global unterwegs. Du hast gesagt, du warst in Asien. Jetzt ist Asien gefühlt ja weiter. Also wenn man so auch wieder den Schlagzeilen folgt, viele sagen, Shenzhen, dort ist die Zukunft abgebildet, da gehen wir hin. Was ist denn deine Erfahrung, wie es gelingt, das zu übertragen nach Europa? Oder also kann ich mir als europäischer Logistiker dann in China 20 Roboter bestellen, weil sie da einfach die Hälfte kosten von dem, was vielleicht ein europäischer Hersteller verlangen würde? Oder sagst du, nee, so kann man es nicht betrachten. Was ist da deine Meinung dazu?
Also, ja, das ist wirklich eine schwierige Frage. Weil, also zum einen würde ich jedem erstmal abraten, aus China direkt Roboter zu beziehen. Auf jeden Fall von einem Integrator aus Europa kaufen, ne? Weil sonst trägt man das ganze Risiko. Das ist mal Nummer eins. Und natürlich sind die chinesischen Hersteller saustark, ne? Und die haben auch das ganze Ökosystem, ne? In Shenzhen, da wird ja alles Mögliche an Elektronik hergestellt. Deswegen haben die auch so schnelle Entwicklungszyklen, weil wenn du da einen Motor hast, der jetzt eine andere Spezifikation hast, dann sagst du es heute und morgen hast du den. Ne? Das in Deutschland wartest du dann 6 Wochen drauf. Ne? Also das ist solche Dinge, diese ganze Supply Chain in der Tiefe, die haben wir einfach in Deutschland nicht vor Ort. Was wir in Deutschland haben, ist qualitativ hochwertiges Engineering. Ne? Das haben wir natürlich immer noch. Und wir haben einzelne Hersteller, die sich hier auch, also so wie der Mercedes sozusagen, ne, wirklich in diesem hochqualitativen Bereich auch behaupten können und stark wachsen. Ne? Agilog, Safelog sind mal so Beispiele. Ne? Und dann hast du Cyriac beispielsweise so und noch ein paar andere Softwareanbieter, die eben auch da sehr, sehr gut mitspielen, wo die sagen, okay, wir nehmen irgendeine Hardware, das kann auch aus China kommen und dann setzen wir unsere Software drauf und machen die intelligent. Das ist für die Chinesen auch okay, weil die haben ja keinen Zugang zu diesen Compute-Clustern. Ne? Die haben diese KI-Rechenzentren in der Form nicht, wie wir sie in Europa haben, weil die ja diese Chip-Restriktion haben. Da die guten Chips kriegen die nicht. So, also zu, naja, vielleicht haben sie es irgendwann selbst entwickelt, aber aktuell haben sie es auf jeden Fall nicht. Und dann gibt es Hersteller wie Neura, die versuchen eigentlich beides zu machen, Software und Hardware. Kann auch funktionieren, weil das voll integriert ist. Genau, ne? Und vielleicht jetzt zurück zu deiner Frage. Ja, also es gibt einfach so viele Player aus China, ne? Und das ist wirklich ein Land, ein großes Land. Über 1 Milliarde Einwohner. Die KP hat vor 5 Jahren gesagt, Robotik ist einer unserer Zukunftsthemen, die wollen wir dominieren. Und das tun sie auch. Also das muss man schon so sagen. Und vor allem im Bereich mobiler Roboter sind die um 10-fach größer als die meisten europäischen Hersteller. Ja? Also wenn dann vielleicht ein deutscher oder europäischer Player 1.000 Geräte verschifft, dann verschifft China 10.000, ne, von einem Hersteller jetzt. Also das kann man so ungefähr so schon über den Daumen gepeilt sagen. Und noch dramatischer wird es dann, wenn man eben so in Richtung Zukunftstechnologien geht. Ja? Also ich hatte ja gesagt, eben tu mal diese Roboterhunde, ne, die sind ja jetzt auch überall zu finden. Die kann man ja im Internet kaufen für 1.500 €. Kann man im Online-Shop bestellen. Das gibt's in Osteuropa nicht. Kann man gar nicht kaufen. Und schon erst recht nicht zu dem Preis, ja. Und Humanoide, die haben 5.000 Geräte verkauft. Ja, kann man ja auch hier verwenden. Und das ist das Einzige, was jetzt gerade verfügbar ist. Und insofern ist das natürlich schon eine Situation, wo ich denke, dass die Politik hier eingreifen muss. Das muss ich echt sagen. Ne? Sonst es ist sehr, sehr schwer hier. Ja, sich auch ein Stück weit unabhängig aufzuhalten, weil ich schon denke, das sind kritische Technologien, ne, auch so die Kompetenz dort in der Robotik zu haben. Und das ist einfach diese Übermacht, dem muss, glaube ich, auch politisch irgendwas entgegengesetzt werden, damit man auch einen fairen Markt herstellt, ne? Weil ja in China der Robotermarkt auch sehr stark gefördert wurde, ne? Und jetzt zu erwarten, das können die ganzen europäischen Hersteller ohne den gleichen Umfang von Förderung kopieren, wird halt schwierig, ne, die Wette. Da gibt einzelne Nischenplayer, ne? Ich hatte ja dieses Unternehmen mit dem Warehouse-Scanning. Die sind aus England. Das funktioniert natürlich schon, gibt es hier und da. Und in diesem Softwarebereich, da funktioniert es auch, weil die halt diese Compute-Cluster nicht haben. Aber wenn es darum geht, Hardware, ne, schon allein wegen der Supply Chain und der Förderung und so weiter, wird es da sehr, sehr schwer, langfristig einen relevanten Market Share im Bereich Robotik aus Europa zu kommen. Ja? KUKA ist ja inzwischen auch chinesisch und so weiter. Also ist ja nicht mehr auch nicht mehr so viel da an wirklich Volumen. Also, ne?
Also es hört sich so an, als wären wir schon, also man könnte es so betrachten, wir sind schon überholt worden sozusagen. Ne? Also KUKA hatte ich jetzt auch so als Assoziation, wo man gesagt hat, ja, die Chinesen kaufen KUKA und dann gab es ja auch Stimmen, die gesagt haben, ja, aber KUKA ist sowieso veraltet, ne? Lass es die doch kaufen. Aber so siehst du das nicht. Die Welt hat sich da
Es ist
gedreht.
halt, KUKA selbst war natürlich jetzt nicht so auf dem neuesten Stand. Ne? Die haben sehr gute Hardware verkauft, aber die hat natürlich die Basis, um daraus mehr zu machen. Ja? Und wenn das jetzt ein Unternehmen aus Europa oder ne, mal nur den Case jetzt gemalt, ja, Nvidia kauft oder Google kauft KUKA. Was hätte daraus für ein Unternehmen werden können, ja? Was vielleicht oder auch Mercedes oder so, das ist vielleicht jetzt weit her, oder SAP, ne, jetzt so vielleicht mal in einen anderen Bereich gesponnen oder so, ja, die sagen, ja, wir wollen jetzt hier intelligente Roboter bauen und dann kaufen die sich KUKA, weil die Produktionskapazitäten haben und sagen, okay, die machen wir jetzt intelligent. Das hätte natürlich schon spannend sein können, aber die Möglichkeit hat man jetzt nicht mehr. Das kann man schon mal so sagen. Und das versucht ja eben eine neuere Robotics zum Beispiel, ne, wieder aufzubauen, zu sagen, wir wollen hier richtig Volumen in intelligenten Robotern schaffen, ne? In einem anderen Bereich, ne, ist natürlich so dieses ganze Militärthema, so diese Militärdrohnen und so, ist ja, geht ja auch sehr viel Geld jetzt rein, ne? Und da sieht man so diese strategische Relevanz auch von diesem Robotikbereich, ne? Weil das ist halt nur mal, ja, der Ukraine ist ein Drohnenkrieg am Ende. Und dann versteht man sicherlich auch, warum man da auch eine gewisse eigene Produktionskapazität einfach aus Sicherheitsgründen auch braucht, ne? Weil sonst ist
Also
man
ein
das
DJI
irrelevant.
überholst du ja auch nicht mehr. Also oder schwierig wahrscheinlich, oder?
Ja.
So,
ja.
Mit der Erfahrung
ja, was,
und
was
mit
haben
den
die da?
Geräten.
Nur 90% Market Share oder so. Ich bin jetzt nicht so tief in dem Drohnenmarkt, aber im Prinzip, ne, ist die Gefahr ist auf jeden Fall da, dass das in dem Bereich ja, autonome Roboter, ich sage mal im weitesten Sinne, ne, auch wenn der Roboterhunde, bei diesen Roboterhunden ist das auf jeden Fall auch schon so, ne? Mit Sicherheit 90% Market Share. Locker, ne? Im Bereich Humanoide auch, ne? Gibt ja aus anderen Ländern im Prinzip keine Stückzahl. Ne? Und ja, das ist auf jeden Fall was, wo man ein Auge drauf haben muss. Ja. schon eher überholt. Ich würde sagen, ne, um dem vielleicht etwas eine positive Note zu sehen, was das dieses Cutting Edge angeht und was die Software angeht, das kommt in aus dem Westen in der Regel, ne? Und auch die Implementierungsintelligenz und so, das ist ja das, was auch vor Ort geliefert wird, ne? Eben was Hardware angeht, da ist man in vielen Bereichen schon hinten dran. Eben außer ne, bei bestimmten Bereichen, so wenn es um sehr hochqualitative Anwendungen und sowas geht, so, aber diese, es gibt einen autonomen Gabelstapler, die kannst du teilweise für 10.000 Euro kaufen, ja. Das kannst du das geht aus Europa nicht. Da kann man auch keine hohe Qualität erwarten, ja. Das ist dann halt auch so sehr einfach gehalten, ne? Da kann man jetzt keine großen Sprünge erwarten, aber für einfache Anwendungen ist das sicherlich auch machbar, ne? Und dann hast du eben so Sachen, wo du sagst, okay, möchte ich 24/7 und so weiter, ja, kannst du schon Sachen aus Europa vielleicht eher nehmen. Ne? Wenn du es sehr zuverlässig haben willst, ist es schon die bessere Wahl oft.
Naja, und was als einfache Anwendung anfängt, entwickelt sich ja dann auch mit der Zeit. Und in 5 Jahren sprechen wir dann eventuell über einen autonomen Gabelstapler, der halt eben schon deutlich mehr kann. Oder wo vielleicht auch schon der Humanoid drauf sitzt und die Palette abpackt. Insofern,
ja,
ganz spannende Einschätzung. Ne? Also für mich nehme ich so mit den Massenmarkt, da sind wir hinten. Dann in den speziellen Nischen haben wir vielleicht noch ganz gute Chancen. Jetzt hast du vorhin am Anfang des Podcasts schon mal das Thema Physical AI mit reingenommen. Das heißt also die Verknüpfung von VLLM waren es, glaube ich, also mit Videosensoren beziehungsweise mit Videoerkennung dann halt eben den Einsatz davon zu koordinieren. Wie ist da dein Blick auf den aktuellen Einsatz, auf die aktuellen Möglichkeiten?
Ja, also ich hatte ja das Beispiel C-React gebracht, ne? Die sind ja aus Deutschland und die setzen auf diese Technologie und das Interessante ist halt, das ist eine Software und die ist sehr breit einsetzbar. Ne? Also das ist das Versprechen generell von der Technologie ist, dass es halt nicht so ist, wie es am Anfang beschrieben hat, dass du hast einen bestimmten Use Case, den deckst du jetzt ab, sondern du kannst sagen, okay, das eine Mal habe ich Schrauben, die ich hier irgendwo raussortieren möchte, dann habe ich Bananen und das andere Mal sind es Pakete, die ich sortieren möchte oder Briefe. Und das kannst du alles mit der gleichen Software machen. Ja, oder Kuscheltiere oder sowas. Ne? Und da scheint C-React sehr nah dran zu sein und ich kenne auch Unternehmen selbst, wo ich vor Ort war, wo ich mir das angeguckt habe, was funktioniert ist. Vielleicht jetzt auch nicht immer das Ziel, eine 100%ige Erfolgsquote zu haben, sondern hat man so Human in the Loop, dass man sagt, okay, die 5%, die nicht funktionieren, habe ich einen Prozess, wie ich das halt abdecke. Aber das ist in Ordnung, ne? Also der Business Case funktioniert, ne? C-React ist natürlich aus Deutschland deutlich weniger finanziert als die entsprechenden Unternehmen, die aus den USA kommen, die dort immer mal mindestens die 10-fache Bewertung haben, wo man irgendwie bei teilweise 400 Milliarden oder sowas, ja, also wirklich utopische Zahlen denn hat, die da dahinter stehen, weil das Versprechen ist, wenn ich jetzt hier investiere muss man immer so ein bisschen aus Risikokapitalgeber-Sicht sehen. Und wenn ich jetzt hier investiere und die machen jetzt den Haushaltsroboter, dann ist das ein riesengroßer Markt, ne? Weil jeder Haushalt irgendwann so einen humanoiden Roboter haben möchte. Ja, ich habe meinem Sohn habe ich die Videos geguckt, braucht man nur Humanoide bei YouTube eingeben und dann kriegt man ja jede Menge Videos serviert und dann zeige ich ihm das und er sagt so, ah cool, können wir das haben? Weil der dann halt das Zimmer aufräumt, Geschirrspüler macht und so, ah ja, super. Und das ist natürlich ein Riesenmarktpotenzial, was dahinter steht. Wie gesagt, kurzfristig hält das Einzug, Auf jeden Fall im Markt kann man auch an verschiedenen Stellen kaufen. Ne? Neurer C-Rack, der mal aus Deutschland. Bei den anderen ist es auch oft drinne, weil da nichts mehr dran vorbeiführt im Prinzip. Die machen das dann aber mit Kooperation. Gleichzeitig muss man sagen, es gab schon mal so eine Welle, so ja, von so dieser intelligenten Pick-Robotik, und da gab es so Covarian zum Beispiel oder so, ne? Und Kindred und die Unternehmen gibt es alle nicht mehr. Die sind dann alle so, ja, im Prinzip glücklich verkauft worden. So Fire Sale nennt man das in der Startup-Sprache, so dass das so noch in letzter Minute irgendwie unter den Hut gebracht wurde. Das ist zumindest mal eine Möglichkeit, die passieren kann, ja, dass dann irgendwann ein Hersteller irgendwann sagt, okay, das kaufe ich mir. Aber okay, ne, also das ist halt immer drin, ne, dass dann so dieses ganz große Versprechen, was dahinter steht, dann halt vielleicht nicht eingehalten wird.
Okay. Also vielen Dank für deinen Besuch, Viktor, und das Update hier in dem Fall tatsächlich und deine Einschätzung. Du hast vor kurzem auf LinkedIn mal ein Bild gepostet, wo du mit einer Axt stehst und Holz machst. Dann habe ich mir gedacht, ja, wenn du das nicht automatisch machst, wer dann? Wann kommt da eine Automatisierung?
Der Holzhackroboter, ja, das ist ja. Manche Sachen macht man dann halt doch wieder gern selbst. Ne? Ich mache viel Sport und finde so diesen Ausgleich wichtig. Und Holzhacken ist eine ganz wunderbare, unheimlich befriedigende Aufgabe, weil ich nehme mir so ein fettes Stück Holz und hau das halt einfach klein, und dann habe ich Feuerholz und hab's warm. Ne? Also es ist so oder Aktion, Reaktion, ne? Das ist, liegt da sehr nah beieinander, was man im Startup-Bereich oftmals nicht hat. Ne? Wir haben ja vor, ne, also 2019 hab ich gegründet, dann haben wir 2022 gesprochen, jetzt 6 Jahre später, und jetzt merken wir so, ja, wir sind letztes Jahr haben wir unseren Umsatz vervierfacht auf einem kleinen Scale, ne? Und jetzt haben wir im Prinzip schon den Eingang an Bestellungen, der nochmal sozusagen das gleiche ist, was wir letztes Jahr im gesamten Jahr hatten. Aber was ich damit auch sagen möchte, es hat auch wirklich lang gedauert. Ne? Es dauert halt einfach lang, so dieses Cycle. Und das ist beim Holzhacken überhaupt nicht so. Ne? Du haust drauf, das ist Kleid. Das ist super.
Hast du sofort Aktion, Reaktion und bist dann purpose-driven, wirst sofort belohnt dafür, ne?
Ja, genau.
Ja, sehr cool.
Ja, ich habe gerade nochmal nachgeguckt. In der Folge vor 4 Jahren war deine Empfehlung Lex Fridman. Nach 4 Jahren ist es aber sicherlich legitim, dir auch nochmal unsere obligatorische letzte Frage zu stellen. Vielleicht gibt es ja etwas, was in den letzten 4 Jahren dir einen Impuls gegeben hat. Von daher Frage an dich, welches Medium, was auch immer es sein mag, Buch, Podcast, Film, Person, hat dir in den letzten 4 Jahren einen Impuls geliefert, den du unseren Hörern empfehlen möchtest, vielleicht abseits von Holzhacken.
Ja, Holzhacken steht ganz oben auf meiner Liste, aber nur im Winter. Ja, abgesehen davon ist es auf jeden Fall Wahnsinn, was für Informationen da überhaupt draußen sind. Ne? Und ich höre viele Podcasts zu den Themen. Ne? Also jetzt war zum Beispiel so für uns Vertrieb natürlich ganz oben auf der Liste. Und dann gibt es so viele super Podcasts, die sich denn nur mit Lead-Gen, also nicht mal Vertrieb allgemein, sondern nur mit einem ganz speziellen Aspekt und da wahnsinnig tief reingehen. Ne? Das ist, glaube ich, so insgesamt das, ne, wo ich dann ein halbes Jahr alle Podcasts zu einem Thema höre. So. Und dann, das ist ja Wahnsinn, dass das überhaupt geht, ja, diese ganzen Informationen. Und dann daneben gibt es immer für mich noch so dieses All-In-Podcast. So. Das sind so vier Typen, das ist so ein sehr bekannter Podcast. Er ist inzwischen ein bisschen sehr politisch geworden. Das gefällt mir jetzt nicht so, aber das, was sie so an Markteinschätzungen und sowas geben, spiegelt sehr diese amerikanische Venture-Sicht natürlich wieder und ist immer sehr inspirierend auch. Also all in Podcast.
Sehr gut. Packen wir super gerne unten in die Shownotes rein, so dass ihr den Link dorthin auch finden könnt. Ja, dann vielen Dank dafür, dass du vorbeigeschneit bist. Heute hat es auch nicht geschneit, von daher passt es sogar. Und uns mal wieder ein Update zu der Technik gegeben hast. Ich fand's sehr spannend, vor allen Dingen, wenn man dann halt eben den Vergleich zu dem zieht, was wir vor 4 Jahren besprochen haben und wie das ganze Thema entwickelt hat, auch mit deiner Einschätzung dahinter. Wie ihr euch entwickelt habt, welche Linie ihr oder für euch gefunden habt. Fand ich super spannend und ja, vielleicht müssen es ja nicht wieder 4 Jahre sein, bis wir ein Update darauf geben. Finde ich ganz spannend, weil also auch gefühlt die Technologie sich ja immer beschleunigter entwickelt und in 4 Jahren sprechen wir vielleicht dann schon über Humanoide, die autonome Autos fahren. Man weiß es nicht, aber ja, super
Das
spannend.
wäre auf jeden Fall witzig, wenn humanoide autonome Autos fahren. Aber ja, wir leben in exponentiellen Zeiten. Also es
Ja.
müsste auf jeden Fall sicherlich, um den gleichen technologischen Sprung abzudecken, dürfte es maximal die Hälfte der Zeit sein. Ja. Also
Vermutlich.
höchstens in 2 vielleicht in einem Jahr. Ja. Aber vielen Dank für die Einladung.
Ja, super gerne. Hat uns sehr gefreut, dass du das Thema bei uns abdeckst, dass du dich bereit erklärt hast, Zeit zu investieren für uns und für unsere Zuhörer. Insofern vielen Dank, dass du da warst. Wie gesagt, wir packen unten alles in die Shownotes. Dort könnt ihr dann mit Viktor im Zweifel Kontakt aufnehmen, wenn ihr da Interesse an dem Produkt habt oder halt eben dann auch Fragen stellen könnt. Ja, liebe Hörer, vielen Dank fürs Dabeibleiben. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder mit dem nächsten Podcast und bis dahin verabschieden wir uns. Vielen Dank und bis dahin. Ciao, ciao.
Macht's gut.